Hallo, hier ist Bibletunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Bibletunes-Studio. Hier sind wieder Detlef Kühlein und Asaf Ze'evi mit einer weiteren Episode aus unserer Staffel Trauma des 7. Oktobers. Ich möchte kurz was in eigener Sache sagen, ihr hört es. Meine Stimme ist noch etwas belegt, ich hatte eine längere Erkältung und deswegen bitte ich um Rücksicht. Die meiste Zeit wirst sowieso du, Asaf, reden und uns das Update aus Israel bringen. Und lass uns doch direkt damit einsteigen. Asaf, du warst mit deiner Familie über Ostern, ich glaube, 2 Wochen in Israel, in Katzir, in eurem Haus. Wie war das?
Wir sind sehr dankbar, dass wir hinfahren konnten. Und wir können sagen, Israel ist immer ein intensiver Ort. Es war also intensiv wie immer, aber trotzdem konnten wir uns auch erholen. Es war intensiv und erholsam zugleich und so auch unserer eigenen Überraschung. Es war in Israel mit Ausnahmen weitgehend normal, weitgehend die übliche, die gewohnte, bekannte Lebensfreude und Intensität ist wieder da.
Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, nach dem, was ihr dort in Israel durchgemacht habt, jetzt schon 5 Monate zu hören, dass die Freude wieder da ist und du würdest auch sagen, auch die Sicherheit im Land wiederhergestellt ist, das ist schon nicht normal, oder?
Ich kann mit normal, mit dieser Skala wenig anfangen, weil was ist schon normal in diesem Land sowieso? Aber ich kann allen jetzt die ganze Erfahrung beschreiben. Ich kann die Hörerinnen und Hörer und dich, Detlef, mitnehmen. Wir sind ab Kloten, ab Zürich geflogen. Schon da schaut man mit dem kritischen Blick, ist alles wie immer, wie normal. Es war auffällig, fast zu 100% israelischer Anteil unter den Passagieren. Das ist auch verständlich in Zeiten des Krieges. Nur wer persönlich direkt mit dem Land zu tun hat, fliegt im Moment. Mit Ausnahmen gibt es immer. Aber sonst war die Stimmung und der Umgang miteinander auch völlig normal. Es war auch nicht mehr Polizeipersonal als sonst am Flughafen. Beim Landeanflug sieht man, da unten ist wie immer zu der Jahreszeit alles grün, die Autobahnen wie immer zu der Uhrzeit verstopft. Und dann in der Ankunftshalle, der lange Gang, jeder, der in Israel weiß, gewesen ist, weiß, kennt diesen Gang. Man läuft kurz nachdem man vom Flieger ausgestiegen ist, bis zur Passkontrolle einen langen Gang hinunter und dort empfangen dich die Bilder der über 100 noch Gefangenen, Entführten. Wir kannten das vom Fernsehen, wir wussten, dass es dort steht. Wir kannten auch die Kunstwerke, die sind berühmt geworden. Da hängen Namensplaketten, wie Soldaten sie tragen, mit den Namen der Entführten am Flughafen, mit Botschaften zu ihrer Befreiung. Aber was wir nicht, die Details, die du da vor Ort siehst, da bereitet dich keiner darauf vor. Du siehst, wie teilweise Kinder die Bilder der Entführten unterschrieben haben, wie sie Sticker angebracht haben von ihren, ja, ein Herz oder jemand hat seinen Teddy da stehen lassen als praktisch Geschenk oder vom Fußballclub, der von einem gewissen Entführten wurden die Sticker angebracht. Viel mit Text dran geschrieben, Widmungen, Solidaritätsbekundungen. Das ist schon, es war wie ein Stich ins Herz.
Ja, das glaube ich. Wahnsinn.
Sobald du aber drin bist, also danach, alles völlig normal. Wir sind heimgefahren, der Garten zugewuchert, die Nachbarn freuen sich, die einkaufen im Supermarkt, alles wie immer, am Strand voll, die Züge voll. Wir sind zum ersten Mal mit der Stadtbahn, mit der neuen unterirdisch in großen Teilen, wie so eine Metro in Tel Aviv gefahren, voll normal. Jugendliche sind unterwegs und machen ihre blöden Witze miteinander, wie immer. Die Lebensfreude ist wieder da.
Das ist natürlich für europäische Ohren erstaunlich zu hören. Man stellt sich hier so vor, ja, das ganze Land leidet, das ganze Land befindet sich an mehreren Fronten im Krieg. Man kann es wahrscheinlich gar nicht bereisen. Es ist ganz schwierig. Man hört von Menschen auch. Also ich würde im Moment nie nach Israel gehen. Dieses Land befindet sich im Krieg. Und jetzt das zu hören, Asaf, das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Bild. Und ganz ehrlich, ich freue mich sehr, das zu hören. Das zeichnet den Staat Israel auch aus und die Menschen dort in Israel auch aus. Und beweist eine gewisse innere Stärke, wieder aufzustehen in so einer Krise, das Heft in die Hand zu nehmen und wie du sagst, auch mit Lebensfreude wieder in den Tag zu gehen. Das freut mich wirklich sehr. Wie habt ihr es als Familie erlebt? Ihr habt ja drei Kinder. Habt ihr auch als Familie eine gute Zeit gehabt?
Ja, sehr. Die Kinder sind in unterschiedlichen Alter, von Teenager klassisch bis zum Kind. Und da sind die Bedürfnisse natürlich sehr unterschiedlich. Unabhängig vom Ort, in dem du dich befindest, sind die Wünsche und Pläne verschieden. Aber wir konnten doch meistens den goldenen Mittelweg gehen. Wir sind zweimal für volle Tage nach Tel Aviv gefahren. Mit dem Zug ist man in 30 Minuten da. Und die U-Bahn ist wirklich ein Game Changer. Da kommst du unkompliziert und schnell überall hin in der Stadt. Das ist im Moment in unserer Lebensphase oder in dem Alter der Kinder ist das, kommt es gut an. Wir haben natürlich viele Verwandte, Freunde und so weiter gesehen und konnten auch uns ausruhen, ein paar Ausflüge machen, einige Male am Strand sein. Was will man mehr? Ja, und das ist in so einem Alter der Kinder, wenn man zu lange nicht da ist, nimmt der Bezug, der persönliche Bezug zur Heimat und zur Verwandtschaft, der nimmt ab. Daher waren wir sehr froh über die Möglichkeit. Es ist, Detlef, nicht so, dass der Krieg überhaupt gar nicht da ist. Der ist, das Thema der Entführten ist omnipräsent. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass auf jeder Straßenlaterne, auf jeder einzelnen Straßenlaterne in der Straße, in der Stadt und auf jeder Autobahnbrücke, auf vielen Autos, auf vielen Fensterläden von Geschäften, da hängen Aufkleber und Bilder der Entführten. Du hast manchmal das Gefühl, du kennst sie schon, weil du sie so oft am Tag siehst, aus Solidarität. Ja, ganze Palmen sind mit gelber Wolle eingepackt, zugestrickt, weil gelb die Farbe der Kriegsentführten ist. Und das ist ein Statement zur Solidarität. Ja, wir haben auch den Platz der Entführten besucht, wo die Familien sind. Und waren sicher nicht alleine da. Da kommen und gehen viele Leute und zeigen ihre Solidarität. Aber sonst ist alles weitgehend normal. In unserem Ort, du kennst es ja, ihr wart mit der Familie auch da, in Katzir, da ist normalerweise eine App, mit der bedient man das Tor, die Einfahrt. Und das ist außer Betrieb gewesen. Stattdessen, also lieber Personal als Hightech, war eine der Schlussfolgerungen vom 7. Oktober. Da sitzen zwei Reservisten in Uniformen, sagen wir mal, wenn Militärkontrolle da hinkäme und sie gesehen hätte, wie sie angezogen sind, wären sie nicht zufrieden. Aber es sind alles erwachsene Freiwillige, die haben ihre eigenen Familien und wohnen im Ort selbst und machen das freiwillig, dass sie den Ort bewachen. Man kennt sie auch mit Namen und so weiter. Da hat man ein besseres Sicherheitsgefühl. Allerdings haben wir, nachdem wir zurückgefahren sind, die Mitteilung auf der WhatsApp-Gruppe vom Ort bekommen, dass das jetzt wieder auch vorbei ist und dass die App wieder wie vorher in Betrieb ist.
Okay. Also auch da ist jetzt für Sicherheit in Kazir gesorgt. Asaf, ihr seid ja dann quasi ein paar Tage vor dem Angriff des Irans zurückgekommen, sozusagen habt das glücklicherweise verpasst. Du hast ja schon in der letzten Episode ausführlich über diesen Angriff berichtet. Und das führt uns jetzt zu unserem Update. Kriegsstand, 200 Tage an den verschiedenen Fronten. Asaf, was hast du uns zu berichten von den verschiedenen Fronten? Fangen wir mit Gaza an.
In Gaza, genau, ist das Warten immer noch angesagt. Nicht vergessen, im Moment ist Pessach in Israel. Während der Pessachwoche ist nichts Großes zu erwarten gewesen. Und man wartet auf, dass das Gelb in der Ampel von Amerika auf grün umgeschaltet wird für Rafah. Es laufen auch nach wie vor die technischen Vorbereitungen, die Einmusterungen von Reservisten dafür. Ganz aktuell, während Pessach kamen ein paar Raketen aus dem Norden des Gazastreifens auf Israel. Und in diesen Stunden geht mit einer Großrazzie das Militär wieder dorthin. Es war der islamische, palästinensische Dschihad, nicht die Hamas. Und es waren auch kritische Stimmen aus Gaza zu hören. Kaum sind wir wieder zu Hause und schon lockt ihr das Militär wieder rein. Das Militär gibt wieder Flugblätter, verlasst den Norden des Gazastreifens. Beit Lahia heißt die Stadt oder der Ortsteil. Und diese Realität wird uns wahrscheinlich lange begleiten. Es gab, habe ich gehört, Kritik von der UN. Hast du etwas dazu im Zusammenhang mit Gaza erfahren?
Also heute stand natürlich drin, dass die UN dringend warnt, dass Israel Rafah nicht angreifen soll. Und vor zwei Tagen, oder war es vorgestern, bezüglich der UNRWA, UNRWA, hat es Recherchen gegeben oder eine Studie gegeben der UN, wo man jetzt dieser Sache mal auf den Grund gegangen ist nach der Kritik, die man dort gehört hat von seitens Israel und auch von seitens anderer, dass da Terroristen Teil der Organisation gewesen sein sollen und dass das unterstützt wurde und so weiter. Wir haben ja schon ausführlich darüber gesprochen. Und der Hauptkritikpunkt war, also man hat das meiste abgelehnt und gesagt, also Israel solle jetzt mal Beweise erbringen. Also für sie ist die Sache noch lange jetzt nicht bewiesen. Und solange das nicht bewiesen ist, ermutigt man die Staaten doch mit der Förderung der Hilfsorganisation weiter fortzufahren. Viele Staaten haben ja die Gelder eingefroren. Das ist im Moment Stand der Dinge. Ich glaube, Israel hat schon reagiert mit Kritik, dieser Kritik. Und ich weiß nicht, was aus deiner Sicht jetzt Stand der Dinge ist.
Ja, mein Stand ist wie deiner. Ich weiß nicht mehr. Die Antwort, die aus Israel kam, war, dass laut Aufklärungsdienste der israelischen Sicherheitsbehörden 2135 Mitarbeiter aus insgesamt 13.000 in Gazastreifen der UNRWA in Verbindung entweder mit der Hamas oder mit dem islamischen Dschihad stehen. Da sind Namenslisten, nicht direkte Mitglieder, sind nicht alles aktive Terroristen, aber in Verbindung stehen. Was genau unter diese Definition fällt, weiß ich selbst nicht. Sie haben mit angesprochen, dass ein Fünftel der Schulleitungen in Verbindung mit der Hamas steht und einige Namen wiedergegeben, die direkt, also 12 UNRWA-Mitarbeiter, die direkt am Massaker vom 7. Oktober mitbeteiligt waren, den Namen des Entführers von einem israelischen Kind und von einer Leiche eines Soldaten und ein Entführer von einer Frau. Das sind alles UNRWA-Mitarbeiter gewesen aus diesen über 2000 Namen. Mehr weiß ich nicht. Was ich selbst gesehen habe in einem Bericht aus dem Gazastreifen, einem nicht-israelischen Bericht, ist, wie der Unterricht an UNRWA-Schulen heute noch läuft, in Zelten. Du siehst wirklich ein UN-Zelt, ein provisorisches Klassenzimmer. Ich habe auf die Landkarte geachtet, die Landkarte Palästinas zeigt Israel nicht an und die Matheübungen für die Grundschule, es ging um Bruchrechnung, das wurde noch mit Märtyrerzahl als Matheaufgabe gegeben. Ich sehe nicht, dass die UNRWA mit dem Lehrprogramm bis jetzt zumindest irgendeine Wende gemacht hat.
Vielen Dank, Asaf. Wir haben noch zu diesem ganzen Thema Gaza eine Hörerfrage bekommen von Markus und die ist nochmal recht grundsätzlich. Asaf, ich lese sie mal vor. Er fragt, kann man die Hamas überhaupt militärisch komplett besiegen? Ist es nicht so, dass die anhaltende Unterstützung des Irans diese Organisation auch weiter am Leben hält und somit sie weiter rekrutieren kann, auch wenn Rafah gesäubert und belagert wird?
Ich denke, da müssen wir uns über den Begriff besiegen oder Sieg ein paar Gedanken machen. Was heißt das überhaupt? Es gibt mehrere Ebenen der Bekämpfung einer Terrororganisation. Die Idee, das islamistische Gedankengut, so wie bei der IS, bei den Taliban, bei Al-Qaida, bei Boko Haram und so weiter, die Idee kann man nicht auslöschen. Das ist in den Herzen, das tragen Menschen mit. Du kannst dagegen arbeiten, aber ganz sicher nicht mit militärischen Mitteln bekämpfen. Was man aber schon schaffen kann, ist, dass eine Organisation wie die Hamas keine Kontrolle mehr über ein Territorium hat, praktisch kein Staatsgebilde mehr darstellt. Und wenn die Hamas kein Territorium hat, dann kann sie nicht wie am 7. Oktober das Territorium für einen militärischen Angriff nutzen, sondern die Hamas wird dazu gedrungen, wieder eine Terrororganisation zu sein, die einen Guerillakampf führt, die aus dem Hinterhalt kommt und im Rahmen des ihr Möglichen handelt und dann schnell wieder verschwindet. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Du kannst die Kontrolle und auch ihre Kampfmittel versuchen, möglichst einzuschränken und ihnen wegzunehmen. Und das geht schon, und das geht leider nur, für meine Begriffe, nur mit einer militärischen Eroberung und eigener Sicherheitskontrolle des Gebietes.
Wie sieht es an den anderen Fronten aus, Asaf? Kommen wir mal zum Libanon, Westjordanland, weltweit.
Ja, im Libanon weiterhin die ähnliche unveränderte Situation bis jetzt. Man muss sagen, seit Kriegsanfang, seit Februar, ist im Norden Israels viel mehr Alarm als im Süden, Raketenalarm. Es kommt aus dem Libanon bei weitem mehr Angriffe als vom Gazastreifen. Neulich hat die israelische Armee Abwehrbatterien auf Schiffe, auf Kriegsschiffe auf dem Mittelmeer stationiert an der Grenze zum Libanon und vor Haifa. Und es gab das größte Manöver bis jetzt als Vorbereitung auf einen möglichen Krieg im Norden. Es ist immer noch nicht bekannt, wann und ob und in welcher Form. Im Westjordanland hat die palästinensische Autonomiebehörde ein paar Personen festgenommen. Sie haben auch viele Infos dazu gegeben. Sie geben an, das wären ISIS-Personen, Aktivisten. Wahrscheinlich hat es auch, vermute ich, mit dem Image der Autonomiebehörde, an dem die Behörde arbeitet. Sie möchten ja den Gazastreifen wieder übernehmen, sobald es geht, im Bilde bleiben. Und dafür müssen sie zeigen, dass sie etwas unternehmen. In Israel gab es nach wie vor noch vereinzelte Attentate. Leider so wie immer, nicht mehr und nicht weniger. Und international hat sich es insbesondere an Unikampen in den USA zugespitzt. Wir erzählen jedes Jahr an Pessach, jetzt ist ja Pessach gerade, wir sitzen am Seder-Tisch und lesen vor und einer der Sätze heißt, in jeder Generation will uns ein Feind vernichten. Durch meinen Kopf gingen die Bilder aus den Unikampen, zum Beispiel der Columbia-Universität in den USA, durch den Kopf. Wenn ein Rabbi der Uni, das gibt es in Columbia, den jüdischen Studenten sagt, bleibt lieber zu Hause, es ist zu gefährlich, oder wenn die Uni den Unterricht auf Zoom umstellt, weil sie die Sicherheit der jüdischen Studenten nicht gewährleisten kann, dann ist das so extrem wie eigentlich seit dem Dritten Reich nicht. Ausrufe wie der 10. Oktober muss sich tausendfach wiederholen, die gehören dazu. Ausrufe ja, oder Aktionen wie eine Studentin, die Bilder von jüdischen Mitstudentinnen und Mitstudenten online stellt, mit der Unterschrift Al-Qassams nächstes Ziel betitelt. Al-Qassam sind ist der militärische Arm der Hamas, der das Massaker vom 7. Oktober vor allem angetrieben hat und ausführte. Wenn das zu einer üblichen Aktion wird oder Teil vom Befreiungskampf, dann sind wir in absolut verrückten Zeiten. Sie übernehmen die Rhetorik von Terrororganisationen, inklusive Tod Amerika, also dem eigenen Staat. Da fasse ich mich schon am Kopf. Und das ist nicht nur in den USA. In London hat ein Polizist einen jüdischen Passanten gestoppt, weil er mit einer Kippa unterwegs war. Und da hieß es, sein Judentum sei zu offensichtlich. Er darf nicht weiterlaufen.
Das ist alles so unfassbar. Asaf, ich habe das tatsächlich nicht für möglich gehalten, dass wir nochmal solche Zeiten erleben müssen. Und es ist klar, ich meine, Präsident Biden hat natürlich darauf reagiert und das kritisiert. Aber es kommt mir so langsam vor, wie auch in Deutschland, die Regierenden reagieren drauf und sagen, nein, das darf nicht sein und ich verurteile das aufs Schärfste. Aber was wird tatsächlich dann gemacht? Was hat das für Konsequenzen? Und vor allen Dingen, was wird für den Schutz der Jüdinnen und Juden in eigenen Land dann getan? Das ist wirklich ein offenes Feld. Ich meine, was du berichtest aus New York, wir hatten es vor einiger Zeit ja auch in Berlin an der Universität der Künste, wo es hoch herging und wo es noch nicht einmal möglich war, unter den Studenten in einen konstruktiven Austausch über die verschiedenen Themen, über die man ja anderer, unterschiedlicher Meinung sein darf, zu kommen. Und das stärkt natürlich dem aggressiven Teil und der pro-palästinensischen Gruppierung den Rücken. Und ich mache mir da, so wie du auch, sehr große Sorgen. Höre das auch aus meinem persönlichen Umfeld von verschiedenen Jüdinnen und Juden, Freunden, die ich habe, dass sie sich Sorgen machen. Wir hatten das Thema ja auch schon. Ist es gefährlich, in Deutschland zu leben? Da sind wir jetzt mittendrin. Wir müssen das weiter beobachten. Aber ich schlage vor, Asaf, dass wir für heute so langsam landen. Wenn du nicht noch irgendeinen Punkt hast, würden wir jetzt zu unserem Einzelschicksal kommen. Ist das richtig?
Ja, doch. Seit unserer letzten Episode ist im Iran etwas passiert. Die erwartete Reaktion Israels sollten wir auch kurz thematisieren.
Ja, unbedingt.
Und zwar haben die iranischen Medien eines Morgens gemeldet, es ist nichts passiert. Das war schon außergewöhnlich. Es ist nichts passiert. Warum melden sie, dass nichts passiert ist? Und zwar hat Israel offensichtlich im Iran inoffiziell schon etwas angegriffen, aber auf einer sehr präzisen und sehr raffinierten Art. Die Details, die man in Israel kommentiert, sind ja nicht offiziell bestätigt, aber es ist praktisch wie. Es sind israelische Kampfjets von Israel gestartet. Sie flogen nicht den Kurzweg über Jordanien nach Osten in Richtung Iran, sondern über Syrien und über dem Irak. Warum? Weil man Jordanien nicht blamieren wollte. Nicht, dass man ihnen vorwirft, sie würden ihren Luftraum einem israelischen Angriff auf den Iran überlassen, öffnen. Das macht alles deutlich komplizierter. Syrien hat das dichteste Luftabwehrsystem der Welt pro Fläche gemessen. Das sind russische Systeme an erster Stelle. Da durchzufliegen und dann über dem feindlichen Gebiet des Iraks, das heißt ein sehr tiefer Flug. Und im Flug wurde wohl entweder eine bis drei Raketen abgefeuert, aber noch auf irakischem Boden, ohne dass man den iranischen Luftraum betreten hat mit den Jets. Und diese Raketen flogen dann gelenkt in eine andere Richtung als die Flieger, die zurück nach Israel kamen. Irakische Zivilisten haben Armee am frühen Morgen alarmiert, die irakische Armee, und da sie fanden Überreste von abgefallenen Raketen. Das ist besser gesagt der Träger von einem weiteren Flugkörper, der sich dann von dieser Rakete abgemacht hat und sehr gezielt in geringer Höhe eine unbemannte Drohne wahrscheinlich. Das flog bis zu einer Radaranlage in einer Kleinstadt, eine Stunde entfernt von Isfahan. Bei dieser Kleinstadt gibt es, sie heißt Natanz, da gibt es wichtige Nuklearanlagen des Irans und vor allem die Radaranlage, die Nuklearanlage beschützt. Und diese Drohnen haben, das sind die Spekulationen, eine elektromagnetische Bombe mitgeführt. Das gibt eine nicht sehr große Explosion, aber dafür ist alles, was mit Strom und Elektronik arbeitet, außer Kraft getreten, lahmgelegt. Die Botschaft ist damit klar. Also Iraner, was ihr versucht habt, mit über 300 Raketen und Drohnen in Israel zu treffen, eine Militärkaserne, das schaffen wir sehr präzise mit einem einzigen Angriff. Und wir können, wenn wir wollen, wir können eure Nuklearanlagen ohne sehr viel große Mühe angreifen, wenn wir wollen. Gebt Acht.
Vielen Dank, Asaf, für die Ausführungen. Bei uns in den deutschen Zeitungen war das nur sehr oberflächlich zu lesen, so wie du es am Anfang beschrieben hast, Reaktion vom Iran. Aber diese Details, die helfen sehr, das Ganze einzuschätzen. Im Iran spielt man das jetzt runter und sagt, es ist eigentlich nichts passiert, aber dabei ist eigentlich eine ganze Menge passiert. Und für Israel, kann man das so sagen, ist diese Sache jetzt erstmal soweit abgeschlossen?
Bis eine größere Konfrontation kommt.
Ja, das ist klar. Das bleibt jetzt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Und jetzt ist richtig, Asaf, kommen wir zum Abschluss und zum Einzelschicksal?
Ja, und das ist ganz kurz. Und ich schließe den Kreis zurück zu unserem Familienbesuch, Heimataufenthalt in Israel. Ich hatte ein Gespräch mit dem Nachbarn. Wir haben eine gemeinsame Hecke und haben uns darüber unterhalten, wie man diese Hecke im Rahmen halten kann, so dass wir beide glücklich sind. Und nachdem wir auf einen gemeinsamen Nenner kamen, kamen andere Gespräche, dass unter anderem über wer ist am 7. Oktober alles ermordet worden, wer ist verschleppt, wie trifft es einen selbst. Das gehört schon zum Gesprächsstoff zwischen Israelis heute. Und er sagt mir so nebenbei, ja, also hier vom Ort aus Katzir sind ja etliche Überlebende der Party, aber du weißt ja, oben Bar, der ist ja nicht zurück. Und ich frage, wer? Ja, der Bar hinten, der hat doch, hinter unseren Häusern ist ein Hang. Über dem Hang ist die nächste Hausreihe oder Grundstücke. Seine Rückseite tangiert praktisch die Rückseite von meinem direkten Nachbarn. Ja, der mit den Rastas. Ah, der, sage ich ihm, ja, also vom Aussehen, ja, habe ihn mal gesehen, aber seinen Namen wusste ich nicht. Ja, Bar Schechter, 32 Jahre alt. Er war Elektromusiker und DJ auf dem Nova Festival. Ist einer der Ermordeten, sein Mädchen, 8 Jahre, ist jetzt mit dem kleinen Baby, am 7. Oktober war das Baby 8 Monate alt, jetzt ist es 1,5 und ja, die Frau und die Kinder sind alleine und ich wusste es nicht mal, als ich die Namen der mir bekannten Ermordeten die er damals, Detlef, genannt habe, war Bar Schechter nicht einer von ihnen. Aber ich kenne ihn schon, indirekt, aber ich kenne ihn schon.
Das, was die heutige Episode so besonders macht, Asaf, ist genau das. Du hast uns jetzt das berichtet, was du mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört hast. Und vielen Dank dafür. Es macht's nicht einfacher, nein, es macht's schwerer, aber es macht es uns als Hörerinnen und Hörer leichter, einen Zugang zu finden. Immer wieder neu einen Zugang zu finden zu diesem ganzen schrecklichen Konflikt, der jetzt schon so viele Monate geht. Wir wissen nicht, wie lange er noch gehen wird. Vielen Dank für diese wertvollen Einblicke, Asaf. Ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zur nächsten Episode.